hörst den Rechtsstandpunkt-Podcast. Den Podcast über das Erlebnis-Unternehmensrecht. Hier geht es um Unternehmensrecht und Unternehmertum.
Hallo und willkommen zum zweiten Teil des Podcasts zum Thema Unternehmensfinanzen. Ich bin Rudi Schwarz und wie immer im Gespräch mit Magister Bernd Trappmeier. Einen spannenden, einen interessanten Teil des Themas Unternehmensfinanzen haben wir bereits beleuchtet. Liebe Hörerin, lieber Hörer, du hörst jetzt Teil 2 dieses Podcasts. Kommen wir zur Unternehmensbilanz. Was steht denn in so einer Bilanz alles drinnen? Worauf muss ich als Unternehmer achten, wenn ich sie lesen und vor allem, wenn ich sie verstehen möchte?
Rudi, die Bilanz, das ist das Instrument, das dem Unternehmer den Überblick über seine finanzielle Situation oder über die finanzielle Situation des Unternehmens genauer gesagt gibt, aber eben nur zu einem einzigen Stichtag im Jahr. Das ist meistens der 31. Dezember des vergangenen Jahres. Diese Bilanz, die besteht aus zwei Teilen, also wird auch oft wie eine Waage dargestellt, muss auch ausgeglichen sein. Keine Seite der Bilanz darf mehr wiegen als die andere Seite. Es muss also, die Bilanzsumme ist auf beiden Seiten gleich. Und wenn wir von zwei Seiten sprechen, dann ist die eine Seite die Aktivseite und die andere ist die Passivseite. Auf der Aktivseite, dort wird das Vermögen des Unternehmens abgebildet. Dazu gehört das Anlagevermögen. Zum Anlagevermögen gehören zum Beispiel Maschinen, Gebäude, also alles, was ich dazu benötige, um mein Geschäft betreiben zu können, um meine Produkte erzeugen zu können, um meine Dienstleistungen erbringen zu können. Und dann gibt es das Umlaufvermögen, das ist zum Beispiel das Warenlager, das sind die Vorräte an Rohstoffen oder Hilfsstoffen dabei. Das sind aber auch Forderungen gegen Kunden, denen ich also etwas verkauft habe, die noch nicht bezahlt haben, oder aber auch Guthaben bei der Bank. Das ist die Liquidität. Aber Vorsicht, wenn ich jetzt sage, das Guthaben bei der Bank, das ich in der Bilanz herauslesen kann, ist meine Liquidität, ist natürlich klar, das ist stichtagsbezogen. Ja. Das gilt nur für den 31. Dezember des vergangenen Jahres. Diese Liquidität kann auch schon nur wenige Tage später schon eine ganz andere sein.
Was zeigt die andere Seite, die Passivseite?
Naja, die Passivseite zeigt mir jetzt, wie ich mein Vermögen im Unternehmen finanziert habe. Die Aktivseite zeigt mir, welches Vermögen ich habe und die Passivseite sagt mir, wie habe ich das finanziert. Ja. Dort sehe ich eben, habe ich es über Eigenkapital finanziert oder habe ich es über Fremdkapital finanziert. Diese beiden Seiten sieht man, also Eigenkapital und Verbindlichkeiten, sprich Fremdkapital. Und dann sehe ich auf der Passivseite auch noch, ob ich einen Bilanzgewinn im Vorjahr gemacht habe oder einen Bilanzverlust. Auch das finde ich im Eigenkapital. Und dann finde ich noch auf der Passivseite Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten.
Wenn ich jetzt meine Bilanz analysiere, worauf muss ich ganz besonders achten?
Ja, besonders wichtig ist na klarerweise die Liquidität, aber auch die Eigenkapitalquote. Die Liquidität zeigt mir eben, habe ich genug liquide Mittel, habe ich genug Geld, um meine kurzfristigen Verbindlichkeiten decken zu können. Das heißt, ich schaue auf der Aktivseite nach den liquiden Mitteln, sprich dem Guthaben bei der Bank. Auf der Passivseite schaue ich nach den Verbindlichkeiten und die sind dort aufgegliedert in kurzfristige und langfristige Verbindlichkeiten. Das heißt, ich schaue mir an, wie hoch ist der Stand der kurzfristigen Verbindlichkeiten auf der Passivseite, wie hoch ist der Stand meines liquiden Bankguthabens auf der Aktivseite. Und dann sollte es hoffentlich so sein, dass das Aktivvermögen, also die liquiden Mittel des Bankguthabens, mehr ist als die kurzfristigen Verbindlichkeiten. Das bedeutet, ich kann mit meiner vorhandenen Liquidität die kurzfristigen Verbindlichkeiten auch bedienen. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, dann bin ich zahlungsunfähig. Ja. Und Zahlungsunfähigkeit ist ein Grund, einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zu stellen bzw. stellen zu müssen. Da auch der wichtige Hinweis, wenn ich als Unternehmer oder Geschäftsführer eines Unternehmens diesen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht stelle oder nicht rechtzeitig stelle, dann hafte ich tatsächlich für den daraus entstandenen Schaden aus der Konkursverschleppung.
Das war die Liquidität und du hast noch gesagt, Eigenkapitalquote ist besonders wichtig.
Genau. Die Eigenkapitalquote, die sagt mir, wie hoch ist der Anteil meines Eigenkapitals am Gesamtkapital der Gesellschaft. Das Gesamtkapital setzt sich eben zusammen aus Eigenkapital und Fremdkapital und wie hoch ist jetzt eben die Quote des Eigenkapitals. Je mehr Eigenkapital ich habe, umso mehr finanzielle Stabilität habe ich, Und umso besser ist auch mein Rating bei der Bank. Und dieses Rating bei der Bank bestimmt dann auch wieder, zu welchen Konditionen die Bank mir einen Kredit gewährt. Also sprich, wie viel Zinsen ich für den Kredit bezahlen muss. Also kann man sagen, je besser mein Rating ist, je höher meine Eigenkapitalquote ist, umso niedriger sind die Zinsen, die ich für Kredite bezahlen muss. Und Unternehmen mit einer hohen Eigenkapitalquote haben natürlich auch einen leichteren Zugang zu anderen Geschäftspartnern, weil Unternehmer, Geschäftsleute einfach mit anderen Unternehmen lieber Geschäfte machen, die finanziell stabil sind. Was ist jetzt eine gute Eigenkapitalquote? Man kann sagen, im Grund alles ab 30% wird als guter Wert angesehen. Es ist aber zu beachten, dass Eigenkapital aufgrund der Gewinnvorstellungen der Eigenkapitalgeber, also Eigenkapitalgeber sind ja auch Investoren, die sich beteiligen, die wollen für dieses Eigenkapital einen Return on Investment haben. Also die wollen Zinsen, die wollen Gewinnbeteiligung, was auch immer.
Klar.
Und klarerweise muss das höher sein als das, was der Investor am Kapitalmarkt bekommt. Weil wenn das nicht so ist, würde er das Geld am Kapitalmarkt anlegen. Das heißt, das Eigenkapital über andere Eigenkapitalgeber ist einfach teurer als Fremdkapital. Deswegen sollte auch der Mix aus Eigenkapital und Fremdkapital ausgewogen sein. Und es gilt nicht nur möglichst hohe Eigenkapitalquote, weil das kann letztendlich auch sehr teuer werden. Aber in die andere Richtung muss man auch berücksichtigen, die Eigenkapitalquote darf nicht zu gering sein. Also hier gibt es einen Wert, der im Unternehmensreorganisationsgesetz festgelegt ist, ist nämlich die Eigenkapitalquote unter 8% und gleichzeitig eine andere Kennzahl, nämlich die sogenannte fiktive Schuldentilgungsdauer über 15 Jahre, dann wird ein Reorganisationsbedarf vom Gesetz vermutet und das ist ein Hinweis auf eine drohende Insolvenz, dann muss ich auf alle Fälle irgendetwas tun und in jedem Fall muss ich im Jahresabschluss als Geschäftsführer hineinschreiben, warum ich nicht insolvent bin. Also ich muss mich hier, wenn diese Kennzahlen erreicht sind, schon dazu äußern, warum ich eigentlich gar keinen Insolvenzantrag gestellt habe.
Dankeschön einmal soweit. Nächster Punkt, Gewinn- und Verlustrechnung. Schauen wir uns die einmal an. Was kann ich aus der herauslesen? Worauf muss ich als Unternehmer bei meiner Gewinn- und Verlustrechnung achten?
Schau, die Bilanz, die sagt mir eben, was habe ich an Vermögen und wie ist das Vermögen finanziert, und die Gewinn- und Verlustrechnung, die sagt mir, wie schaut die Ertragslage meines Unternehmens bezogen auf den Zeitraum eines Geschäftsjahres aus. In der Gewinn- und Verlustrechnung finde ich also die Erträge, das ist der Umsatz, den ich gemacht habe, und auf der anderen Seite die Aufwendungen, das, was wir gemeinhin als Kosten bezeichnen würden. Betriebswirtschaftlich werden die Aufwendungen genannt. Dieses Ergebnis der Rechnung, also sprich Umsatz, Erträge minus Aufwendungen, also minus Kosten, ist dann entweder positiv, dann habe ich einen Gewinn gemacht, oder es ist negativ, die Kosten, die Aufwendungen sind höher als die Erträge, dann habe ich einen Verlust gemacht. Der Umsatz, das ist natürlich der Gesamtbetrag aller verkauften Waren, aller verkauften Dienstleistungen im Berichtszeitraum, und die Kosten, ja klar, das sind alle Ausgaben, die ich im selben Zeitraum getätigt habe.
Also bei der Bilanz hast du gemeint, eine Waage, die immer ausgeglichen sein sollte. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist eine Waage, die gern auf einer Seite schwerer sein darf, hoffentlich auf der richtigen.
Genau.
Gut, Cash is King heißt es so schön. Damit zum nächsten wichtigen Thema, Cashflow. Der ist eine wichtige Kennzahl. Warum denn eigentlich und wo finde ich diese Kennzahl, wo finde ich den Cashflow in meiner Gewinn- und Verlustrechnung?
Man kann allgemein sagen, mit dem Cashflow kann ich die Liquidität eines Unternehmens messen. Das ist also der, auf der einen Seite der Zufluss der Mittel, Umsätze, ja, also Einnahmen, die ich gemacht habe. Nicht jeder Umsatz bei einer GmbH zum Beispiel ist gleichzeitig auch eine Einnahme, weil ich bei der GmbH ja auch schon eine ausgestellte Rechnung als Umsatz verbuche, auch wenn dann auch gar keine Zahlung erfolgt ist. Der Cashflow sagt mir, wie viel Geld, wie viel Cash fließt in mein Unternehmen und wie viel fließt wieder aus dem Unternehmen hinaus. Der Cashflow sollte natürlich möglichst positiv sein, weil ansonsten werde ich den Geschäftsbetrieb nicht sehr lange aufrechterhalten können. Den sogenannten operativen Cashflow, den findest du in der Gewinn- und Verlustrechnung relativ leicht als Annäherungswert. Da gibt es meistens eine Zeile, die nennt sich EBITDA. Da kann man sagen, das ist grob gesprochen der operative Cashflow. Also das EBITDA, das ist der Gewinn des Unternehmens vor Zinsen,
ja,
vor Steuern, vor Abschreibungen und vor Amortisationen. Man kann sagen, eine sogenannte EBITDA-Marge von über 15% ist ein guter Wert. Das heißt, ich setze dieses EBITDA ins Verhältnis zum Umsatz und schaue, wie hoch ist also die Marge, wie viel bleibt letztendlich vom Umsatz unterm Strich über als Marge, als EBITDA-Marge, und das sollte über 15% liegen. Das ist ein guter Wert, kann aber von Branche zu Branche natürlich sehr, sehr unterschiedlich sein und dann kann auch der Wert sehr stark abweichen. Das ist ein allgemeiner Richtwert, aber ja, kann man mal schauen.
Mhm. Weil wir gerade bei Finanzkennzahlen sind, welche gibt es noch, die ich laufend im Blick haben sollte als Unternehmerin, als Unternehmer?
Ja, also neben den bereits erwähnten Kennzahlen, nämlich Eigenkapitalquote, Cashflow, Schuldentilgungsdauer, da könnte man zum Beispiel jetzt noch sich anschauen die sogenannte Umsatzrentabilität, man könnte sich anschauen die Umschlagshäufigkeit des Vermögens, das sogenannte Debitorenziel in Tagen, also wie lange warte ich im Unternehmen, bis meine Kunden mir meine Leistungen bezahlen, wie lange muss ich selber aufs Geld warten. Diese Kennzahlen, also Umsatzrentabilität, Umschlagshäufigkeit, Debitorenziel, die kann ich auch aus Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung herauslesen bzw. herausrechnen. Das würde aber jetzt hier auch den Rahmen sprengen und wir haben ja keine betriebswirtschaftliche Vorlesung. Da würde ich wirklich empfehlen, zum Steuerberater zu gehen. Der Steuerberater rechnet das aus, beziehungsweise das Programm des Steuerberaters macht das auf Knopfdruck. Genau. Ja. Und liefert diese Zahlen. Und dann muss ich sie mir aber auch vom Steuerberater erklären lassen. Weil nur, dass ich jetzt eine Zahl habe, sagt ja noch nichts. So wie ich vorher gesagt habe, eine Eigenkapitalquote von 30% ist gut. Wenn ich das nicht weiß, freue ich mich vielleicht über eine Eigenkapitalquote von 10% und bin dann knapp über dem Reorganisationsbedarf. Das heißt, ich muss mir dann diese Kennzahlen auch interpretieren lassen vom Steuerberater. Und deswegen ist es auch so wichtig,
damit dass man... Und damit sind wir wieder beim Diskurs und wie wichtig dieser Diskurs ist.
Genau. Ja, und dann kann ich diese Kennzahlen dann vor allem auch in Bezug zu meiner Branche stellen, also zu anderen Unternehmen aus der Branche. Ich kann also vergleichen, wie stehe ich in der Branche? Bin ich bei den durchschnittlichen Unternehmen dabei? Bin ich bei den besten Unternehmen oder bin ich bei den schlechtesten Unternehmen? Und was kann ich tun? Wie kann ich das verbessern, wenn ich eben nicht bei den besten dabei bin? Diese Branchenvergleiche, die gibt es übrigens vom Steuerberater, das hat jeder Steuerberater, das bekommt er auch unmittelbar vom Finanzamt. Und auch die Banken haben diese Branchenvergleiche. Das heißt, ich kann durchaus zu meiner Hausbank gehen und kann sagen, ich bin ein Schlosserbetrieb, ich hätte gerne bitte diese Branchenvergleiche oder die Kennzahlen meiner Branche. Ich würde gerne wissen, wie die Kennzahlen bei anderen Schlossereibetrieben sind. Und die Bank hat das und kann mir das auch geben.
Okay. Das waren jetzt sehr viele Informationen. Es war aber auch sehr informativ, Bernd. Dankeschön. Du hast es für meinen Geschmack sehr ausführlich, aber auch verständlich erklärt. Ich versuche es noch einmal zusammenzufassen. Wir haben also über die verschiedenen Möglichkeiten gesprochen, wie kann ich ein Unternehmen finanzieren. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig die Bilanz meines Unternehmens ist und worauf ich da besonders achten soll. Wir haben über die Gewinn- und Verlustrechnung gesprochen und ihre Bedeutung und dann noch über die Rolle des Cashflows, über einige andere wichtige finanzielle Kennzahlen, über Förderungen und ganz wichtig auch die Botschaft, sprich mit deinem Steuerberater.
Und mit einem Finanzierungsprofi.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, wenn dir diese Episode des Rechtsstandpunkt-Podcasts gefallen hat, dann gib uns doch gerne ein Like, teile diese Folge auch mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern, denen du etwas Gutes tun möchtest. Damit du keine weitere Folge dieses Podcasts verpasst, abonniere ihn ganz einfach, zum Beispiel auf Spotify oder auf der Webseite www.rechtsstandpunkt.at. Das war's für diesmal. Wir sind Rudi Schwarz
und Bernd Trappmeier.
Bis zum nächsten Mal
beim Rechtsstandpunkt Podcast.